Schöner Impuls über dieses Verhältnis von Freiheit und Sicherheit in dem Lied gerade. Wir hatten ja eigentlich einen ganz anderen Impuls vorgehabt. Ich wollte eigentlich jetzt hier mit einem leitenden Polizeidirektor außer Dienst sprechen über diese Thematik, nicht wie das gehen könnte, freie Bürger, die sich in ihrem Land nach Herzenslust entfalten und zugleich sicher fühlen können. Wäre spannend gewesen. Ironischerweise hat es sich kurzfristig gezeigt, dass auch unser Interviewgast so frei dann doch nicht ist, denn er stand plötzlich zu Hause als Landwirt, der jetzt im Ruhestand ist, plötzlich vor wetterbedingten Zwängen, die er bei der Terminvereinbarung noch überhaupt nicht geahnt hat. Insofern ist er dann leider für uns heute weggefallen. So, aber ist nicht so schlimm. Es gibt ja so ein tolles Buch, das lese ich immer mal wieder, das heißt ja die Bibel und da gibt's tolle Geschichten drin. Ich habe uns eine ganz ikonische mitgebracht für heute, wo diese problematische Spannung zwischen Freiheit und Sicherheit in besonderer Weise thematisiert wird. Es ist das Freiheitsmanifest des Volkes Israel, nämlich dieser Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Ja, und der führte ja bekanntlich nicht ins Schlaraffenland, ja, sondern erstmal in die Wüste. Und da will ja keiner hin. Und ich habe mich in dieser Geschichte heute mal auf diese Gegnerschaft von dem Freiheitsführer Mose und dem Tyrannen Pharao konzentriert. Denn da ist wie in so einem Brennglas zu beobachten, was passiert, wenn man sein Leben auf die falschen Prinzipien baut. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose, Altes Testament, nicht? Auch Exodus genannt, 7. Kapitel. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, siehe, ich setze dich zum Gott für den Pharao. Und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Lande ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägypten. Der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen, durch große Gerichte meine Heerscharen, mein Volk, die Israeliten aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Geh hin zum Pharao morgen früh. Siehe, er wird ans Wasser gehen. So tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm, der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Aber du hast bisher nicht hören wollen. Und darum spricht der Herr, daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Ich vermute, Sie und ihr kennt alle diesen alten Spiritual, Go Down Moses, wo der Refrain ja lautet, Go Down Moses, way down in Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go. Let my people go, lass mein Volk ziehen. Das haben wir alle im Ohr, aber leider, leider haben wir dabei die Pointe abgeschnitten. Wohin soll's denn gehen? Wohin will Mose das Volk führen? Gibt es überhaupt ein Ziel? Sonst könnte man ja den Eindruck bekommen, nur weg hier. In Ägypten herrscht ja schließlich Sklaverei. Über das Wohin, da machen wir uns dann mal später Gedanken. Das wäre ja auch durchaus verständlich, nicht? Wenn es brennt und die Feuerwehr kommt und sagt, ich hol euch hier raus, dann fragen die wenigstens, wo soll's denn hingehen? Ich will erst mal überlegen, ob mich der Plan der Feuerwehr auch inspiriert. Würde man nicht machen. Warum? Ja, es ist natürlich alles besser, als im Haus zu verbrennen, ist ja klar. Aber das ist in Israel anders. Ich spoiler jetzt mal, wie man so schön neudeutsch sagt, nach unserem Text setzen ja ein paar unangenehme Naturkatastrophen ein, die sogenannten Plagen, sodass der Pharao die Israeliten schließlich gehen lässt. Aber schon nach ein paar Wochen in der Wüste beginnt das ehemalige Sklavenvolk sich nach den sprichwörtlichen Fleischtöpfen Ägyptens zurückzusehen und sagt sich, so schlimm war es doch gar nicht. das bisschen Zwangsarbeit, die Gängelei, dafür hatten wir immerhin was zu beißen. Mit anderen Worten, unser Leben war sicher dort. Wir waren unfrei, aber wir waren sicher. Und wer jetzt fragt, wie sind die denn drauf? Sind die denn nicht gar nicht dankbar für die gewonnene Freiheit, für all das, was sich verbessert hat? Der ist auf der Spur zu einer guten Antwort auf die Frage, warum um Himmels Willen haben die 40 Jahre für den Weg von Ägypten nach Kanaan gebraucht? Wo es doch vom Nildelta bis nach Palästina gerade einmal 300 Kilometer sind, was selbst ein Herdenvolk mit Vieh locker in 2 bis 3 Wochen bewältigen kann. Also hatten die kein Navi? Ist Starlink ausgefallen? Nein, sie waren in ihrem Kopf weiterhin Sklaven. Es war der ideelle Weg ins gelobte Land, das gelobte Land der Freiheit, der unendlich weit war. Wer nämlich lange unter der Fuchtel eines Tyrannen steht oder einfach unter einer dysfunktionalen Ordnung, der hat auch eine Richtung und eine Ordnung, so falsch und pathologisch sie auch sein mag im Kopf. Und sobald das nicht mehr gegeben ist, rufen alle möglichen Richtungen gleichzeitig, hallo, hier geht's lang oder da oder da oder da. Und dann geht man nirgendwo hin. Die Gewohnheiten, die die Bürger des Landes zu Sklaven gemacht haben, sind immer noch dieselben. Und dazu kommt jetzt diese lähmende Orientierungslosigkeit, die Hoffnung zunichte macht. Und schnell stellt sich der Eindruck ein, besser der Tyrann als die Wüste. Und da zeigt sich ein Problem, was sich immer zeigt, wenn Menschen von Freiheit sprechen. Sie wissen wohl, wovon sie frei sein wollen. Sie können aber oft nicht sagen, wofür bzw. wie sie die neu gewonnene Freiheit nutzen wollen. Also was hilft es, wenn du den Tyrannen los bist, aber dann zum Sklaven von, sagen wir, krankhaften Gelüsten oder einfach einem anderen Herrn wirst? Denken wir an den typischen Teenager, der davon träumt, nicht länger durch die grässliche Schule in seinem Handykonsum eingeschränkt zu sein. Dabei ist er vielleicht längst mediensüchtig, frei von vermeintlichem Schulterror, aber dafür im Bann der bunten Bildchen. Oder der Arbeitnehmer, der sich vorstellt, dass sein vermeintlich unfähiger Chef endlich die Biege macht. Welche Freiheiten, welche Möglichkeiten das bräuchte. Aber wie sieht es mit der Freiheit vom Rest der Belegschaft aus, wenn der nun chefbefreite Mitarbeiter in seinem Tun von seinem hedonistischen Streben getrieben oder gar ein Narzisst ist? Also, let my people go rufen, das ist eine Sache. Aber wohin geht die Reise? Was ist denn das neue Betriebssystem, unter dem Freiheit nicht nur gewonnen, sondern auch bewahrt wird? Und jetzt ist es Zeit, in unserem Text eine besondere Beobachtung zu machen. In Vers 15 spricht Mose zum Pharao: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, lass mein Volk ziehen, soweit so gut, dass es mir diene in der Wüste. Also die ganze Auszugsaktion hat nicht nur einen Grund, nämlich die korrumpierte Tyrannei des Pharao, sondern sie hat auch ein Ziel. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Das ist so wichtig, dass es im Verlauf der Exodus-Erzählung nicht weniger als 7-mal wiederholt wird. Nicht wiederholt, 7-mal, Zahl der Vollkommenheit. Aber warum? Es geht um einen Gottesdienst. Israel soll in die Wüste hinausgehen, um seinem Gott ein Opfer zu bringen. Was soll das? Naja, bisher haben sie dem Gottkönig Pharao Opfer gebracht, haben ihre Arbeits- und Lebenskraft ihm geopfert, haben nach seinen Prinzipien gelebt, haben die ganzen Routinen mitgemacht, durch die sie auch innerlich zu Sklaven wurden, die sich der Macht des Pharaos fügten. Und nun wollen sie in die Wüste und sich mit dem Opfer auf den ausrichten, der eine ganz andere Vision vom Menschsein hat. Gott versteht den Menschen als Gegenüber, nicht als Arbeitskraft. Er will sein Volk versorgen, und nicht ausbeuten. Er will es mehren und nicht durch Kindermord und ethnische Säuberung dezimieren. Was soll das alles? Beim Gottesdienst in der Wüste, beim Opfer erfolgt der innere Neustart des Volkes. Die Neuausrichtung auf Prinzipien und Ordnungen, die dafür sorgt, dass nach dem Erringen der Freiheit diese auch mit Sicherheit erhalten bleibt. Und das wird ein langer Weg sein, an dessen Ende die 10 Gebote, die 10 Freiheitsregeln stehen, mit denen wir uns ja schon mal hier ausführlich auseinandergesetzt haben. Und das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick intuitiv verständlich, aber es ist bei uns im Grunde genau so. Wir bringen Opfer für Dinge, die uns wichtig sind, die wir in der Hierarchie der Werte nach oben gerückt haben. Für unsere Lieben, Familie, Kinder, Freunde. Nicht zu vergessen für die Zukunft. Wenn wir arbeiten, opfern wir unsere Gegenwart für eine bessere Zukunft. Sicher gibt es Tage, wo unsere Arbeit mühsam ist, keinen Spaß macht. Aber wir tun sie ja trotzdem, weil wir wissen, dass es unsere Zukunft sichert. Mit Ausbildung und Studium ganz ähnlich, nicht? Wir opfern heute Schweiß und Tränen und verzichten am Schreibtisch auf manchen Spaß, um morgen mit zusätzlichen Kompetenzen für die Zukunft ausgerüstet zu sein und besser aufgestellt zu sein. Nicht? Und dann lachen wir, wenn wir, was weiß ich, die Älteren unter euch kennen die Simpsons noch. Sagt euch das noch was? Da gab es doch diesen Homer und da gibt es so eine Szene, da wird er erwischt dabei von seiner Frau, als er ein überdimensionales Tortenstück verzehrt. Nicht? Und sie stellt ihn so zur Rede wegen der gesundheitlichen Folgen und du wirst dick und aussehen, als ob seist du schwanger. Und dann sagt Homer Folgendes: Das ist nur ein Problem für den zukünftigen Homer. Ja, wir lachen, weil wir das Problem des hedonistischen, genussorientierten Lebensstils sehen. Der ist nicht zukunftstauglich. Deshalb kann es sinnvoll sein, heute auf die Torte zu verzichten, also ein Verzichtsopfer zu erbringen, um morgen noch mit der Joggingtruppe mithalten zu können, nicht? Um mal ein Beispiel zu bringen. Also, Israel will in der Wüste ein gottesdienstliches Opfer darbringen, will sich neu auf seinen Gott ausrichten, will seine Prinzipien neu ordnen, will sich vergewissern, was steht eigentlich bei uns ganz oben auf der Prioliste. Das ist der tiefste Sinn des Gottesdienstes. Wir haben das nie so gesehen, aber es ist eigentlich so. In der Gegenwart Gottes sich neu auf die Wahrheit, auf die Liebe, auf die Barmherzigkeit, ja auf den Weg Gottes als solchen einzulassen. Den Bund mit ihm zu erneuern, um den Weg zum Leben zu gehen, der so schwer zu finden ist. Das ist nämlich der einzige Weg, der mit Sicherheit aus der Versklavung an Welt und Pharao hin zur Freiheit der Kinder Gottes führt. Dieser Weg ist eine Lebensaufgabe. Und nicht zufällig braucht Israel dafür 40 Jahre. Das ist das Symbol für Erneuerung und Läuterung in der Bibel. Und uns, liebe Wahlgemeinde, wird es nicht anders gehen. Und seid bitte ganz vorsichtig, wenn jemand behauptet, es gäbe da Abkürzungen. Und lasst euch auch das sagen. Es gibt einen, der was dagegen hat. Der erscheint hier in der Gestalt des Pharao, der auch seine Prinzipien hat. Zum Beispiel das Beharren auf seiner absoluten Souveränität. Die jegliche Zurechtweisung mit immer hartnäckigeren Weigerungen quittiert. Tja, wie wird die Sache ausgehen? Es wird sich fatal erweisen, weil er mit Gott auf die alles bestimmende Wirklichkeit trifft. Und sich der Wirklichkeit zu verweigern, das ist noch immer schiefgegangen. Und wenn man sich klar macht, dass das Tyrannische ein Zwilling des Hedonisten, also des Genusssüchtigen ist, der ja sein subjektives Empfinden und die Befriedigung seiner Gelüste und Interessen zum obersten Prinzip erhebt, komme was wolle, und der auch jederzeit bereit ist, das Gemeinwohl für sein Fortkommen zu opfern, dann hat der Kampf zwischen Mose und Pharao große Deutungskraft nicht nur für unsere individuellen Kämpfe um letzte Prinzipien, sondern auch für unser ganzes Gemeinwesen. Der Kampf beginnt mit dem Stab des Mose, der zur Schlange wird. Der Stab steht für die vertikale göttliche Ordnung. Er entspricht dem Hirtenstab des David oder dem der späteren Bischöfe. Es ist der Zauberstab von Gandalf und Dumbledore. Es ist der Hirtenstab Davids. Es ist das Lichtschwert von Obi-Wan Kenobi. Es ist der Speer Odins, der nie das Zentrum verfehlt. Es ist die Fahne, um die sich die Truppen scharen. Das findet man in der ganzen Bilderwelt um uns herum. Dieser Stab steht gegen die Launenhaftigkeit der falschen und pervertierten Ordnung. Und er wird folgerichtig zur Schlange, zur Nichtordnung, zum Chaos, als er dem Pharao vor die Füße geworfen wird. Auf deiner Ordnung kann man nicht stehen, darum hat sie keinen Bestand, sagt dieses Bild. Also an Gott findet jedes Staatswesen seine Grenze. Kein Autokrat wird den Weltenlauf durch sein unmittelbar egoistisches Verlangen aufhalten können. Das sage ich euch auch zum Trost. Die Message an den Pharao lautet: Deine Macht ist brüchig, weil sie die Wirklichkeit ignoriert, die dynamische Wirklichkeit, die aus dem Wesen und Gebot Gottes erwächst. Bei den Naturgesetzen haben da die allerwenigsten Zweifel, nicht? Wer sich dagegen zur Wehr setzt, der wird sehr offensichtlich scheitern. Es gibt keine Gravitation. Man wird es merken, wenn man vom Hof hoch rausspringt, nicht? Aber bei den ethischen Gesetzen, nicht? Da ist man dann doch im Zweifel, nicht? Aber der Pharao, der verleugnet weiterhin die Wirklichkeit. Nach dem Motto: If you can't make it, fake it. Lässt seine Zauberer aufmarschieren, die den Mose imitieren. Auch sie verwandeln jetzt Stäbe in Schlangen. Also noch hält der Zauber des totgeweihten Staates. Noch imitieren die Schwindler, die Psychopathen und Narzissten die Autorität Gottes. Aber zuletzt bleibt es ein inhaltsleeres Spektakel. Und es ist zuletzt auch ein Zeichen von Unreife, dass sich in Lüge und Täuschung flüchtet, statt das Opfer eines Erwachsenen zu bringen, nämlich produktive Arbeit zum Erreichen des höchsten denkbaren Ziels, der Verzicht auf unmittelbare Belohnung und Befriedigung, die Überwindung des engstirnigen Selbst für das zukünftige Selbst und die Hingabe des Individuums an die Gemeinschaft. Das wäre das Erwachsene, das wäre das reife Opfer, von dem eine stabile Psyche und auch ein stabiles Gemeinwesen abhängen. Stattdessen bockt der Pharao. Er verhärtet sein Herz, das ist eigentlich sein Wesen. Er lässt die Israeliten härter arbeiten. Machtspielchen. Das gehört zum Narzissten dazu. Er sperrt sich gegen die Wirklichkeit und suggeriert, dass er die Kontrolle hat. Gleichzeitig für uns der Hinweis: Wenn du in verkorkste Situationen und Ordnungen hineingerätst und ein Opfer bringst, also sagen wir mal, eine unbequeme Wahrheit aussprichst, die keiner hören will, obwohl sie eigentlich erlösende Kraft hat, dann wunder dich nicht, wenn es erstmal schlimmer wird. Bevor der Dämon ausfährt, tobt er. Aber der Wahrheit, wenn es denn die Wahrheit ist, dem wahren Opfer, wird er nicht standhalten können. Bei Mose tobt er auch, und zwar so richtig. Es braucht 7 Plagen, wieder die vollkommene Zahl, nicht, um ihn zu vertreiben, um der Freiheit Raum zu verschaffen. Erst verwandelt der Stab des Mose die Flüsse Ägyptens in Blutströme. Der Nil, das ist die Lebensader Ägyptens, sie wird zur Andeutung für Schlimmeres, eine Vorahnung der späteren totalen Zerstörung der falschen Macht in den Fluten des Roten Meers. Und es folgen bezeichnenderweise die Plagen der Läuse und Fliegen, also die Unterwerfung der tyrannischen Ordnung unter die Parasiten, also diejenigen, die von der Lebenskraft und der Substanz anderer leben. Es ist gleichzeitig die Invasion der Niedrigsten, die sich willkürlich als die Höchsten fühlen. Alle Dinge von wahrer Priorität und Vorrangstellung werden ja in der falschen Ordnung des Pharaos entwertet. Und das Urteilsvermögen und die Unterscheidungsfähigkeit des Einzelnen und auch des Staates, die wird zunehmend destabilisiert. Was produktiv und gut ist, gilt dann als Wucher und Betrug. Die Parasiten beginnen, den Erfolg als Diebstahl zu werten. Die Erfolglosen als Opfer der Verdienstvollen, um danach ihre psychopathischen, räuberischen und parasitären Ansprüche ohne Widerstand geltend machen zu können. Warum kommen die Parasiten? Weil der Tyrann unablässig alle Dinge von wahrer Priorität und Vorrangstellung zu Lasten einer Macht und seiner hedonistischen Interessen entwertet. Weil er das Nichtige nach vorne stellt, gewinnen die Nichtigen die Herrschaft, bis die alte Ordnung kurz und klein geschlagen ist und der Tyrann gemeinsam mit den Parasiten untergeht. Wie geht's weiter? Als nächstes verendet das Vieh. Es ist ein Hinweis darauf, dass nach der Gegenwart nun auch die Zukunft, sozusagen die Nahrung für später, zerstört wird. Nicht zufällig kapitulieren an dieser Stelle auch die Magier des Pharaos. Es ist der Punkt, an dem die Magie des falschen Staates nicht mehr funktioniert, an dem die Risse im Fundament deutlich sichtbar werden. Der Zusammenbruch des irdischen und materiellen Bereichs erfolgt und die Rebellion des Himmels kommt, und zwar zunächst mit Asche und Staub in der Luft, dann mit Blitz und Donner und Hagel und den Heuschrecken. Jetzt herrscht das ideologische Chaos im Kampf der Weltanschauung und eines grassierenden Nihilismus. Erst protestiert die Erde, dann gerät die vertikale Welt in Wallung, Protest der Himmelswelt. Und zuletzt erfolgt die Tötung der Erstgeburt. Damit ist die Auslöschung der Zukunft des Pharaos besiegelt. Aber die Zukunft Israels, die geht weiter. Ihr Auszug beginnt nicht zufällig mit dem aufrechten Opfer. Als sie den Auszug vorbereiten, bestreichen sie ihre Türpfosten mit dem Blut eines Lammes, das sie gleichsam als Schutz- und Sicherheitsritus gegen den durchziehenden Würgeengel aufbringen. Es überleben die, die das rechte Opfer bringen. Erst hier, später als Gottesdienstgemeinschaft in der Wüste. Unsere Gesellschaft lebt von den unzähligen kleinen Aufopferungen um des größeren Gutes willen, von der Bereitschaft, ein höheres Ziel anzustreben und dafür auch etwas aufzugeben. Das war schon immer so. Ich sah das neulich nach dem Deutschlandspiel gegen Curaçao in exemplarischer Weise verwirklicht. Felix Metscher wurde nach dem 7:1 im Interview gefragt, warum er denn nach dem Spiel noch mit Mitspielern und Gegnern ein Gebet im Mittelkreis gesprochen habe. Und seine bemerkenswerte Antwort: Im Spiel sind wir Gegner, nach dem Spiel sind wir Christen und Brüder. Metscher hat damit deutlich gemacht, dass der sportliche Sieg bei ihm zurücksteht hinter höheren Prinzipien. Über dem Sieg steht der Dank an den, der den Sieg aller Siege für uns gewonnen hat, Jesus Christus. Da spielt es auch keine Rolle, dass mancher diese Prinzipien nicht teilt. Nicht so titelte die Taz: Platzverweis für Jesus, Fußballprofi mit Jesus-Fimmel. Nicht für die Kulturkämpfer von der Taz ist es ein Fimmel. Für den Metscher und seine Mitbeter war es höchste Priorität. Und nach all den erstaunlichen Dingen, die man in den letzten Wochen über den Werte- und Prinzipienkanon der FIFA und auch dem größten Gastgeberland der WM gehört hat, wäre es ja auch für eine derart religiös unmusikalische Zeitung wie die Taz denkbar gewesen, immerhin so Tugenden wie Demut und Dankbarkeit und die Bereitschaft zur Völkerverständigung in den Vordergrund zu rücken. Dass sie das nicht getan haben, macht für mich diese Aktion Metschers und seiner Mitbeter umso mehr zu einem Sinnbild für eine Gruppe, die die Freiheit demonstriert, in der Wüste Opfer zu bringen und damit zu zeigen, was ihnen wirklich wichtig ist, worauf sie sich ausrichten. Denn wenn auch FIFA oder Pharao den Stab über sie brechen, sie sind gewiss, es ist der Stab des Mose, respektive der Hirtenstab Jesu, der uns Freiheit und Sicherheit gleichermaßen garantiert, auch wenn noch manche Plage dazwischen liegen mag. Amen.